Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie hören den Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten sieben. Jurorin im Studio ist heute Karin Fach, Professorin und Direktorin am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Karin Fach, Sie waren ein paar Jahre auch Juryvorsitzende beim Deutschen Jugendliteraturpreis. Da gibt es ja doch eine Reihe Überschneidungen zwischen den besten sieben und den Nominierungen. Das kann man jedes Jahr feststellen. Inwiefern spielen denn die besten sieben für den Deutschen Jugendliteraturpreis eine Rolle?
Ja, beim Deutschen Jugendliteraturpreis ist es ja so, dass die Jahresproduktion gesichtet wird. Alle relevanten Neuerscheinungen werden angeschaut, sehr intensiv diskutiert während eines Jahres und dann am Ende wird dann die Nominierungsliste zusammengestellt. Und während dieser Phase der Diskussion schaut man natürlich auch, welche Bücher sind zum Beispiel bei den besten sieben nominiert oder ausgezeichnet. Und ich würde auch sagen, alle nominierten Bücher des Deutschen Jugendliteraturpreises finden sich irgendwann auf der besten Liste der besten sieben in diesem Jahr.
Wir gucken auf unsere besten sieben im April. Vieles ist in Bewegung da. Unsere Geschichten erzählen vom Reisen, von Umzug und Neubeginn, vom Weggehen und vom Zurückkommen. Und von täglichen Wegen, mal heiter, mal ernst. Und dazu begrüßt sie Ute Wegmann. Wir beginnen mit dem Thema Antisemitismus während des Zweiten Weltkriegs. Wir gehen nach Litauen, nach Vilnius. Um 1940, vor dem Einmarsch der Nazis, gab es dort eine der größten jüdischen Gemeinden, die 100.000 Mitglieder zählte. Das waren damals die Hälfte der Einwohner und man zählte 100 Synagogen. Am 24. Juni 1941 besetzten die Nazis auf dem Weg in die Sowjetunion auch Litauen, schufen Ghettos und zwangen die Juden, den gelben Stern zu tragen, auch die Kinder. Vor uns liegt nun ein 56-seitiges Bilderbuch des litauischen Autors Marius Marcinkevičius, 1966 in Vilnius geboren, ein Kinderbuchautor und Arzt. Das ist sein zweites Buch, das in Deutschland erscheint. Gemeinsam mit der Illustratorin Inga Dagilé, einer freien Kinderbuchillustratorin ebenfalls aus Vilnius. Als die gelben Blätter fielen, zeigt auf dem Cover einen Jungen und ein Mädchen, Freunde im Ghetto. Der Junge erzählt hier seine Geschichte bis zum Todesmarsch ins Lager, bis zu seinem Tod und über den Tod hinaus. Der Schrecken des Holocaust, Karin Fach, aus Kindersicht. Das ist mutig, das so zu erzählen, zumal der Erzähler stirbt. Aber wie ist es gemacht, dass es dennoch als Kinderbuch funktioniert?
Ja, zunächst, wenn wir uns das Buch anschauen, erinnert es ja auch an ein Tagebuch. Also diese Assoziation hatte ich gleich vom Format her auch. Man denkt so ein bisschen an so eine alte Kladde mit dunklem Einband. Und wenn man es aufschlägt, dann sieht man auch die linierten Seiten. Und dann finden wir in recht einfachen Worten und trotzdem sehr eindringlich diese Freundschaftsgeschichte vor, die Alon selbst erzählt. Und da finden wir diese Geschichte vor, die von der Freundschaft zu Rivka erzählt. Rivka ist ein Mädchen, in das er auch ein wenig verliebt ist. Und dann folgen wir dieser Geschichte, die zunächst den Eindruck erweckt, als würden die beiden ein beinahe normales Kinderleben führen. Dann wird aber auch deutlich, dass sie eingesperrt sind, dass sie gefangen gehalten werden hinter hohen Mauern und nur durch ein Tor kommt man hinaus. Und diejenigen, die durchgehen, kommen nicht mehr zurück. So ist es seinem Vater ergangen und so ergeht es dann später auch Rivka und ihrer Familie und ihm selbst. Er wird dann auch ermordet. Das ist das Besondere, dass die Geschichte dann über seinen Tod hinaus weitererzählt wird von ihm und wie er dann zu einem Stein wird. Das hört sich erstmal sehr schrecklich an und man denkt, das kann doch gar nichts für Kinder sein. Das ist hartes Brot. Aber Jahre später findet ein Mädchen diesen Stein und sie hat sogleich eine Beziehung zu diesem Stein. Sie fühlt ihn irgendwie als etwas Lebendiges. Und sie hebt ihn auf und will ihn eigentlich mitnehmen. Aber ihre Großmutter, und das ist Rivka, die doch überlebt hat, sagt, dieser Stein hat hier seinen Platz, aber ich erzähle dir die Geschichten um meinen Freund Alon. Und dadurch geht das Leben, was so zerstört, so vernichtet wurde, weiter und kann auch Kindern Hoffnung geben. Das ist ja das Tröstliche an dieser Geschichte.
Der Stein hat ja nochmal in der jüdischen Kultur eine besondere Bedeutung und die beiden treffen sich da auf dem Friedhof. Die jüdischen Menschen legen die Steine auf die Gräber der Gestorbenen.
Ja, das hat Inga Dagili ja wunderbar gemacht. Auf dem Einband findet man die Menschen vor, die in dieser Geschichte vorkommen und sie sind auch sehr personifiziert, also der starke David, die Blumenthal-Zwillinge, Abraham der Schmied und dann am Ende, wenn die Großmutter ihrer Enkeltochter die Geschichten aus dem Ghetto erzählt, dann auf der allerletzten Seite finden wir die Steine vor. Und jeder Stein hat dann wieder auch einen Namen. Also da finden wir dann Abraham, den Schmied und Jakob, den Schneider und so weiter wieder vor. Und das finde ich so toll, dass es auch über den Tod hinaus weitergeht und dieser Stein an die Menschen erinnert, die so viel Schlimmes erlebt haben.
Die Illustration zeigt viel Dunkles auch. Wir sehen marschierende Soldaten, schwarze Krähen. Dem sind aber immer wieder auch Blumen und Bienen entgegengesetzt und natürlich die gelben Herbstblätter. Aber das Grau, das Schwarz, das Braun dominieren. Vielleicht noch ganz kurz, welche Bildsprache hat denn Inga Dagili gefunden, um uns die Geschichte näher zu bringen?
Die Zeichnungen sind einfach gehalten. Also wenn man in die Gesichter schaut, hat man auch so ein bisschen die Erinnerung, als ob ein Kind das selbst gezeichnet hat. Deshalb ist es auch so authentisch, dass Alon selbst seine Erlebnisse, seine Erfahrungen aufschreibt. Die Größenrelationen stimmen gar nicht unbedingt. Also zum Beispiel diese einmarschierenden Soldaten sind übergroß gezeichnet, so als ob sie die Häuser überschreiten würden. Und da sieht man auch wieder diese Macht der Nazis, die dieses Land eingenommen haben und die Menschen dort vernichtet haben.
Ein Buch, das die Erinnerungskultur wachhalten möchte, wachhält, ein Buch, das Eltern aber vielleicht besser mit Kindern gemeinsam lesen sollten, als die gelben Blätter fielen, von Marius Marcinkiewicz und Inga Dagili aus dem Litauischen von Saskia Drude, Dressler Verlag, 56 Seiten, ab 8 Jahren. Vom Weggehen erzählt auch Tamara Bach in ihrem neuen Jugendroman Von da weg, so der Titel. Auf der Folie eines Umzugs, die Familie der jugendlichen Protagonistin zieht in das Heimatdorf der Mutter zurück, die sich dort um ihre alte Tante kümmern möchte. Und so bedeutet es vor allem für Kaya Verlust der alten Freunde und Neubeginn auf allen Ebenen. Das haben wir ja schon recht oft so gelesen. Ich hatte den Eindruck, dass sich der Fokus auch hier auf die Themen Erinnerungen und unerwartete Entwicklungen verschiebt. Die Mutter, die den Ort als junge Frau unbedingt verlassen wollte, kehrt jetzt zurück und ihre damalige scheinbar konventionelle Freundin lebt ein eher wildes Leben. Wie haben Sie es gelesen, Karin Fach?
Ja, Von da weg habe ich auch so gelesen, dass es um die Lebensentwürfe von 4 jungen Frauen in unterschiedlichen Zeiten geht. Also wir werden ja zunächst direkt reingenommen in die Geschichte von Kaya, die sich ja gar nicht erstmal so zurechtfindet an dem neuen Ort. Man weiß auch gar nicht, warum sie umgezogen sind. Das bleibt ja erstmal auch im Dunkeln. Sie ist abgeschnitten von ihren Freundinnen und hat auch noch nicht die Offenheit, sich auf die neuen Leute vor Ort einzulassen. Dann erst Schritt für Schritt, wenn wir die anderen Stimmen hören, fügt sich alles zusammen. Also da ist die Mutter, das haben Sie schon erwähnt, Ruth, die von zu Hause weggegangen ist. Und dann gibt es noch eine verschrobene alte Tante, eine Großmutter, aus deren Jugendzeit dann auch berichtet wird, dass sie auch aufgebrochen ist und weggegangen ist. Also es wird hier mit diesem Bild von da weg gespielt. Das hat ja so eine doppelte Bedeutung. Einmal weggehen und gleichzeitig ist aber auch damit die Frage verbunden, wo kommt man her? Von wo kommt man? Was ist Heimat? Das ist auch ein Thema, was sich meiner Meinung nach auch so durchzieht. In der Jugend wollten alle weg, wollten ja Neues entdecken, die Welt erobern und dann kommen sie wieder zurück an diesen Ort und ja denken auch darüber nach, wie ihr Leben verlaufen ist. Es geht um die Frage der Lebensentwürfe. Was will man vom Leben? Wo möchte man hin? Ich glaube, das Thema ist auch Heimat. Das ist in einem Dialog, wo auch dieses Wort von da weg vorkommt. Da wird dann gefragt, was ist deine Heimat? Und das ist, glaube ich, auch etwas, man baut sozusagen an der Heimat.
Heimat, weggehen, zurückkommen. Von da weg von Tamara Bach, Carlsen Verlag, 176 Seiten ab 12. Manche Menschen möchten nie weg, nicht mal aus ihrem Zimmer. So Juri. Er hockt an seinem Lieblingsort wie ein Astronaut in einer Raumkapsel, bis eines Tages eine Nachricht eines Mädchens auftaucht, die er aus der Grundschule kennt, Ava. Ava hockt ebenfalls zu Hause, aber wegen Hausarrest. Und das alles in den Sommerferien. Ava verwickelt nun Juri mehr und mehr in einen Dialog. Aber wie kam es eigentlich dazu und wohin führt es? Es ist ein Sprach- und Text-Nachrichtendialog über 11 Tage von der vielfach ausgezeichneten Ruhrgebietsautorin Sarah Jäger mit Schwarz-Weiß-Bildern, der 1995 geborenen Illustratorin Sarah Maus, die in Essen Kunst unterrichtet. Und die Welt, sie fliegt hoch, so der Titel. Karin Fach, funktioniert die Form des Text-Nachrichtenromans und was ist das Thema?
Ich finde schon, dass der Text funktioniert. Das ist ja ein Chatverlauf, den wir jetzt hier vorfinden. Das ist ganz neu vom Konzept her für Sarah Jäger. Wir wissen ja auch, dass Sarah Jäger es sehr gut schafft, den Ton der Heranwachsenden zu treffen. Und hier, finde ich, ist das nochmal eine besondere Herausforderung, weil sie ja diese Textnachrichten oder Sprachnachrichten aus dieser jeweiligen Person herausschreiben muss. Und das ist ihr sehr gut gelungen. Man nimmt es ihr ab. Aber, Sie haben es schon gesagt, hat sozusagen die Initiative ergriffen. Man weiß jetzt gar nicht genau, woher das kommt. Das löst sich erst ganz am Ende des Buches auf. Sie ist offen und kontaktfreudig und hat Hausarrest, liebt aber gar nicht die Stille, sondern redet ohne Unterlass, schickt also fortwährend Nachrichten an Juri, der eher so still ist, zurückgezogen ist und sich auch gar nicht aus dem Zimmer traut. Und darüber entwickelt sich ganz viel. Es ist eigentlich ein Entwicklungsprozess, den beide durchmachen. Man sieht es am Inhaltsverzeichnis. Die Themen, die anfänglich da benannt sind, sind Zimmer, Familie, also eher so Äußerlichkeiten, bis hin dann am Ende zum Thema Liebe und auch Tod. Beide nähern sich einander an, beide öffnen sich und verändern sich auch ein wenig. Dazu kommt vielleicht noch, dass das Ganze aufgelockert wird durch diese Cartoons von Sarah Maus, die einerseits etwas Verbindendes zwischen diesen beiden Textnachrichten jeweils herstellen, aber auch ja, die Komik erzeugen. Also manchmal setzt Sarah Maus genau das, was die beiden dann sagen oder aufschreiben, so ins Bild, dass es fast dann bildlich gesprochen wörtlich genommen wird.
Am Ende ein Konflikt, Sie haben es schon angedeutet, vielleicht auch ein Vertrauensbruch, wir wollen aber gar nicht mehr verraten. Zumindest gibt es eine Versöhnung und die kann wahrscheinlich nur hergestellt werden, weil vorher doch eine Basis geschaffen wurde über diesen Chatverlauf. Und die Welt, sie fliegt hoch von Sarah Jäger und Sarah Maus, Verlag Rowohlt, 272 Seiten, ab 12. Alle Reisen irgendwohin, alle Reisen irgendwohin in der Welt, so weit weg wie möglich. In die Berge, zum Meer, mit dem Auto, mit der Bahn, vielleicht aber auch nur mit dem Rad zum nächstgelegenen Baum. Die norwegische Künstlerin Christine Roche-Kifte, die schon mit Alle Zählen auf den besten 7 vertreten war, hat offensichtlich ein Faible für das Spiel mit Zahlen und vielen, vielen unterschiedlichen, wimmligen Menschen in möglichst vielen unterschiedlichen und doch auch alltäglichen Situationen. Alle Reisen. Ein Buch über Individualität und Möglichkeiten auf unserem Planeten?
Ja, wir finden Menschen vor, von 1 bis 1 Milliarde in unterschiedlichen Situationen, zu Hause, in ihrer Stadt, in ihrer lokalen Umgebung, in der Weltregion, überall. Und sie sind dahin gereist oder auch sie haben sich dahin bewegt in ihrer Fantasie. Es ist ein großformatiges Buch, wie auch das Vorgängerbuch, Alle Zählen. Wir haben die jeweiligen Seiten mit viel Weißraum und dann sind die jeweiligen Umgebungen, die Häuser, die Landschaften in hellblauen Umrisszeichnungen dargestellt und da hinein sind dann die Figuren farbig gemalt. Sie werden also hervorgehoben, heben sich vor dem Hintergrund ab und das macht das Buch, finde ich, auch wieder wie auch das erste so besonders, weil wir so einen starken Blick auf diese Menschen haben, auf die Einzelnen, die ja etwas erleben, die ja trotz aller Verschiedenheit dann auch wieder ähnlich sind. Das ist vielleicht die Botschaft, die man aus diesem Buch herausziehen kann. Darüber hinaus ist es ein Entdeckungsbuch. Es gibt Aufgaben, es gibt Rätsel. Man kann einzelne Figuren durch das ganze Buch hindurch verfolgen. Also der Junge mit den blauen Haaren und dem roten Pulli ganz am Anfang auf der Seite 1 taucht auf verschiedenen Seiten wieder auf. Es ist ein Familienbuch. Man kann sich Gedanken über die Welt machen und das, was sie zusammenhält, das ist auch ein Thema, was zwischendurch angesprochen wird.
Ja, wie schon beim letzten Buch beginnt es ja bei Roschgifte so ganz klein mit dem Einzelnen. Sie haben den Jungen mit den blauen Haaren erwähnt. Er betrachtet einen Globus und im nächsten Bild liest die Mutter mit ihm ein Buch. Dann klettert er mit den Freunden in einem Baum. Also es kommen immer mehr Menschen dazu. Immer mehr Menschen bevölkern dann die großformatigen Doppelseiten. 200 bei einem Literaturfestival, da freuen wir uns natürlich. 1000 bei einer Demonstration, 10.000 bei einem Volksfest und letztendlich, das ist das letzte Bild, 8 Milliarden auf unserem Planeten. Sehr bunt, sehr wimmelig, alle reisen. Von Christine Roschgifte aus dem Norwegischen, von Maike Dörries, Gerstenberg Verlag. 64 Seiten ab 5. Roller, Auto, Flugzeug, Schiff, die nächsten, die wir treffen, fahren Bus. Und zwar Tag ein, Tag aus, gleicher Bus, gleiche Strecke, gleiche Uhrzeit, gleiche Öde, Übellaunigkeit, runtergezogene Mundwinkel, tief ins Gesicht gezogene Mützen, starre gerade Ausblicke. Und wenn da einer käme, der lächle und nach links und rechts schauen würde? Bus, ein schmales, malerisches, herrliches Bilderbuch der Leipziger Künstlerin Christina Röckel, die mit dem ungewöhnlichen Bildersachbuch Und dann platzt der Kopf 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis gewann. Was für Typen und was für eine Farbenpracht haben wir hier, Karin Fach?
Ja, das ist ein ganz herrliches Buch. Es macht einfach Spaß. Wenn man schon alleine das Cover anschaut, dann wird man hineingezogen in diesen Bus, obwohl er auf dem Cover noch ein wenig abweisend schaut. Der Bus ist stilisiert, gemalt, blau, schwarz, grün, changierend. Der Titel ist dann nochmal in gelber Schrift hervorgerufen. Die Buchstaben haben Mittel- und Zebrastreifen, sodass man auch gleich so weiß, der Bus befindet sich auf der Straße. Und dann wird man schon auf dem Cover in eine gewisse Spannung versetzt, weil da eine gelbe Hand von links unten Richtung Bus platziert ist. Es wirkt so, als ob diese Hand den Bus anhalten würde. Und so ist es dann auch, wenn man das Buch aufschlägt. Man findet zunächst auf der Doppelseite den Bus vor, der durch die Nacht fährt, dunkler Hintergrund. Und dann an einer Haltestelle steht da eine Figur, die man gar nicht so richtig einordnen kann. Es ist so ein Mix von Smiley mit gelbem Kopf und dann einem hohen lilafarbenen Zylinderhut. Wirkt so ein bisschen wie ein Zauberer. Und er hat auch diesen Zauber. Das werden wir dann später feststellen. Er steigt also in den Bus ein und dann wird er direkt mit den Fahrgästen konfrontiert. Die sitzen nämlich wirklich starr da, schauen gerade heraus, griesgrämig. Man könnte jetzt denken, das sind doch eigentlich ganz schillernde Personen, die da in dem Bus sitzen, aber sie sind sehr bewegungslos. Diese Figur, die neu eingestiegen ist, nimmt Kontakt auf mit der Nachbarin und versucht, sie auf das Fenster zu lenken und auch zu ermutigen, durch zu schauen. Denn neben dem Bus läuft eine rot-schwarz getigerte Katze und tatsächlich kann die Figur die Nachbarin verzaubern, dass sie hinausschaut und dann setzt sich da eine gewisse Dynamik fort. Dann auf einmal kommt Bewegung in den Bus. In dem Bus passiert ganz viel, selbst der Bus verändert sich, bis auf eine Person, die ganz rechts oben sitzt und von all dem gar nichts mitbekommt. Sie hat Kopfhörer auf und steigt irgendwann aus und da kommt ihr die rot-schwarz getigerte Katze entgegen und da endet das Buch. Man ist also gespannt, wie geht es weiter? Kann die Katze es schaffen, auch noch den letzten Fahrgast zu überzeugen?
Und das Ganze malerisch und sehr schön ins Bild gesetzt in dem Bilderbuch Bus. Angucken, staunen und lächeln. Ein Buch über die Wirkung kleiner Gesten von Christina Röckel, Kunstanstifter Verlag, 36 Seiten ab 4. Ein nächtlicher Besuch, das ist schon mehr als eine kleine Geste, das ist eine Freundschaftsbekundung, vor allem wenn ein Kind durch eine Katzenklappe kriecht, um die Nacht mit der einsamen Katze zu verbringen. So werden sie Freunde, bis leider eine machtvolle Erwachsene erscheint. Das Nachtkind, eine Geschichte von Armin Kaster. In Wuppertal geboren, in Düsseldorf lebend, hat er schon viele Jugend- und Kinderbücher geschrieben. Das hier ist sein erstes Bilderbuch. Und die Bilder sind von Sabine Rufener, eine Schweizer Illustratorin, die mit wundervollen Doppelseiten begeistert. Karin Fach, das ist eine kleine Geschichte über große Gefühle.
Eine kleine Geschichte über große Gefühle, eine Geschichte über Freundschaft, über eine innige Beziehung, die hält trotz der äußeren Widrigkeiten, kann man mal sagen. Es ist eine Geschichte zwischen dem Kind und der Katze, die sich beide eingestehen, Angst in der Nacht zu haben und sich auch einsam zu fühlen. Und sie verbringen dann die Nacht zusammen, bis dann die Frau kommt, die Katzenbesitzerin, die sich dann wundert, wie das Kind ins Haus gekommen ist. Also und dann auch solche Fragen stellt, die Erwachsenen stellen, wo kommst du denn her? Und das Kind antwortet nicht, sondern rennt weg. Es ist eine magische Geschichte, finde ich. Und sie erinnerte mich auch sehr stark an das Kunstmärchen von E.T.A. Hoffmann, Das fremde Kind. Denn auch hier kommt ein Kind einfach in die Geschichte hinein. Man weiß nicht, wo es herkommt. Es ist wunderschön illustriert. Man hat so den Eindruck eines bühnenartigen Bildaufbaus. Um die Bühne herum ranken verschiedene Blätter in verschiedenen Formen. Man hat den Eindruck, man ist in einem ja verwunschenen Garten. Also dieses Zauberhafte, dieses Magische wird auch durch die Bildsprache betont.
Das Nachtkind, eine schöne Geschichte über zwei, die Freunde werden, von Armin Kaster und Sabine Rufener, Jungbrunnen Verlag, 32 Seiten, ab 4. Morgen bestimme ich, welche Bücher wir besprechen und schon hätte ich einen Konflikt mit der Jury. Es geht ums Bestimmen, aber um noch viel mehr, auch um die Schwierigkeiten einer Dreierkonstellation und dabei die Eifersucht im Zaum zu halten. Als Wiesel nach Hause kommt, spielt Bär mit seinem besten Freund, dem Dachs, und will dann auch noch unverschämterweise bekocht werden. Und hier läuft nun von Anfang an alles schief. Was haben wir hier für eine Geschichte, die da heißt »Morgen bestimme ich« von Jörg Mühle?
Ja, ich habe mich so gefreut, dass es sozusagen einen zweiten Band zu dem Zwei für mich, einer für dich gibt. Da hatten wir ja schon 2019 große Freude an dem Bilderbuch von Jörg Mühle. Und jetzt wieder eine Geschichte von Wiesel und Bär. Es ist so toll, wie Jörg Mühle mit ganz wenig uns in so eine Waldszenerie versetzen kann. Wir haben ja da die großformatigen Bilder mit viel Weißraum. Da sind ein paar Pflanzen angedeutet, ein paar Grasbüschel, kleine Bäumchen und Baumstämme und schon sind wir in dem Wald. Wir haben nun hier das Interieur des Kinderzimmers. Da sind die Etagenbetten liebevoll bezogen mit Raumschiff und mit Dino-Bettwäsche. Man sieht schon an dem Ausdruck von Wiesel, als es nach Hause kommt, dass da höchste Wachsamkeit angesagt ist. Also Sie haben es ja schon gesagt, Dachs und Bär spielen ganz vertieft miteinander. Und man sieht schon an den Barthaaren, so wie sie bei Wiesel stehen, da passiert jetzt was, da ist der Konflikt vorprogrammiert. Und so geht es dann weiter. Dachs möchte gerne vermitteln, schlägt Spielen zu dritt vor, aber da streiten sich die beiden auch. Jeder ist mit der Rolle nicht zufrieden, Verstecken spielen, Memory, Fußball. Dann muss sich Dachs verabschieden und beide sind darüber sehr überrascht, dass jetzt schon die Zeit um ist, gerade wo es am schönsten ist. Es ist eine Geschichte, eine Kindergeschichte mitten aus dem Leben und es ist aber auch eine Geschichte, an der Erwachsene viel Spaß haben, weil sie so diese Empfindungen auch wieder erkennen können, auch in dem Leben ihrer Kinder, aber vielleicht auch ein bisschen auch bei sich selbst wiedererkennen können und es macht einfach ganz viel Spaß zu sehen, wie es Jörg Mühle schafft, mit ganz wenig Strichen so viel Emotion in die Gesichter zu legen, dass wir ganz genau wissen, wie sich gerade die Figuren fühlen, ob sie eifersüchtig, sauer oder beleidigt sind.
Und das Erstaunliche finde ich, er schafft es nicht nur im Bild, sondern wie er wirklich mit wenigen Worten uns so ganz nah an diese Kindergefühle heranbringt, diese Empfindlichkeiten. Und vor allen Dingen, dass es ihm gelingt, das Ganze auf so eine heitere Weise darzustellen, dass man bei allen großen Dramen, die sich da entwickeln auf diesen wenigen Seiten, immer noch auch wirklich lachen muss.
Es ist ein Buch, was ganz große Bilderkunst zeigt, in Sprache und auch im Bild.
Gefühle, die alle kennen, große und kleine. Morgen bestimme ich, von Jörg Mühle, Moritz Verlag, 32 Seiten ab 4. Das waren die besten 7 im April. Ich danke der Jury, ich danke vor allen Dingen Ihnen, Karin Fach, fürs Vorbereiten. Nächste Woche zu Gast an dieser Stelle die Autorin und Zeichnerin Nora Krug. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.